HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Wichtiger Schritt für die Ökumene, die Deutsche Katholische Bischofskonferenz tagte in Ingolstadt. Weltgebetstag der Frauen, die Frauen auf Suriname und ihr Glaube. Und unser Sonntagsthema: Leben ist Bewegung. In der vergangenen Woche tagte die Deutsche Katholische Bischofskonferenz in Ingolstadt. Die Vollversammlung der Bischöfe trifft sich zweimal im Jahr, um über die aktuellen kirchlichen und gesellschaftlichen Themen zu beraten. Dabei sprachen sie unter anderem über die Kommunion für Protestanten. Heinrich Bedford-Strom, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, sieht die dort verabredete Vereinbarung als einen wichtigen Schritt für die Ökumene. Tilman Kleinjung berichtet.
Gerade hat Papst Franziskus den Spitzen der Kirchen in Deutschland einen Brief geschrieben. Darin dankt er den Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche und der Katholischen Bischofskonferenz für das ökumenische Engagement im vergangenen Jubiläumsjahr der Reformation. Und er ermutigt Protestanten und Katholiken in Deutschland, weiter voranzuschreiten. Die Botschaft wurde von den in Ingolstadt versammelten Bischöfen offenbar gehört. Sie wollen einen Weg eröffnen, dass auch evangelische Christen ihre katholischen Ehepartner künftig zur Kommunion begleiten können. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sagt, wir reagieren damit auf einen echten geistlichen Notstand.
Der Ehemann kann zur Kommunion gehen, die Ehefrau nicht. Und die Kinder vielleicht ja, die Mutter aber nicht. Das kann zu einer Gefährdung des Glaubens führen. Ich halte das eben im Einzelfall, manchen ist das gleichgültig, aber wir haben eben viele Menschen, denen ist das nicht gleichgültig. Die leiden darunter. Das halte ich für ein geistliches Bedürfnis, echtes.
Es ist keine pauschale Einladung, die die Bischöfe da aussprechen. Es geht um Einzelfälle. Nur nach reiflicher Prüfung und einem Gespräch mit dem Pfarrer sollen evangelische Christen die Kommunion empfangen. Weitere Voraussetzung: Sie müssen den Glauben der katholischen Kirche bejahen.
Es wird eben nicht gesagt, erst dann, wenn du ganz konvertierst, kannst du zutreten. Das sagen wir eben nicht. Das mag wenig sein für einige ist es schon zu viel. Das ist immer so im Weg der Kirche. Da sucht man eben den Weg nach vorne, würde ich sagen, einen Weg nach vorne, wo möglich ist, diese Elemente zusammenzuführen.
In der Bischofskonferenz gab und gibt es Widerstände selbst gegen diese vorsichtige Öffnung der Eucharistie. Eine gegenseitige Einladung zu Eucharistie und Abendmahl sei unehrlich, hatte der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki in einem Zeitungsartikel geschrieben und damit den Bischöfen eine Stimme gegeben, denen die ökumenische Harmonie im Reformationsjahr zu weit ging.
Am Freitag feiern viele Christinnen wie jedes Jahr den Weltgebetstag der Frauen. Die Idee dabei ist folgende: Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Frauen in mehr als 100 Ländern der Welt miteinander. Daneben geht es auch um die aktuelle Lage und die Probleme eines bestimmten Landes. In diesem Jahr ist es Suriname. Ein kleines Land im Nordosten Südamerikas mit rund 600.000 Einwohnern. Michael Hollenbach über das spannende Land Suriname.
Ich finde es ein tolles Land mit einer Vielfalt an Natur und einer kulturellen Vielfalt, die ich sonst nirgends auf der Welt getroffen habe. Für mich ist Suriname ein Paradies.
Almut Clemens, Mitglied der Herrnhuter Brüdergemeinde, hat 5 Jahre in Suriname gelebt. Der Weltgebetstag rückt nicht nur das südamerikanische Land in den Mittelpunkt, sondern auch dessen Umweltprobleme.
Ein ganz großes Problem ist die Goldgewinnung, die mit Quecksilber passiert. Und da wird für 1 Kilogramm Gold wird 1 Kilogramm Quecksilber verwendet.
Das ist eigentlich das größte Schmerz von meinem Land. Und das wissen wir alle,
sagt Judith Dors. Die Surinamerin lebt seit 6 Jahren in Deutschland.
Ja, das Quecksilber verschmutzt diese Flüsse und das ist tödlich für Mensch und Tier.
Suriname war eine holländische Kolonie. Erst 1875 wurde das Land unabhängig. Rund die Hälfte der Einwohner sind Christen. Das Besondere: Unter den Protestanten ist die Herrnhuter Brüdergemeine die größte Kirche. In Deutschland sind die Herrnhuter vor allem wegen ihrer Bibellosungen und der vielzackigen Weihnachtssterne bekannt. Schon Mitte des 18. Jahrhunderts entsandten die Herrnhuter aus Sachsen Missionare nach Suriname, berichtet Julia Lersch vom Komitee des Weltgebetstages.
Die Herrnhuter haben gesagt, wir möchten uns um diese Sklaven kümmern. Wir möchten eine Kirche sein für Arme und Unterdrückte und nicht für die Kolonialherren. Und die haben Missionarinnen nach Suriname geschickt und die haben das erste Mal den Menschen Lesen und Schreiben beigebracht. Und die Missionare aus Herrnhut, die haben die Sprache der Sklavinnen und Sklaven gelernt, nämlich Sranantongo.
Nach dem Ende der Sklavenherrschaft 1863 ließen sich viele der ehemaligen Sklaven von den Herrnhutern taufen.
Die meisten haben sich damals für die evangelische Brüdergemeinde entschieden, einfach weil sie positive Erfahrungen gemacht hatten.
Suriname ist heute ein multireligiöses Land. Neben den Christen gibt es noch 22% Hindus, 14% Muslime sowie Juden und Anhänger von Naturreligionen. Nach dem Ende der Sklaverei holten die Holländer auch noch viele Chinesen, Inder und Indonesier nach Suriname. Religiöse Konflikte gibt es in dem südamerikanischen Land nicht, sagt Judith Doors. Die dunkelhäutige Frau mit den Rasterlocken sieht sich ganz bewusst als Nachkomme der Sklaven.
Wichtig ist, dass wir da Respekt haben vor allen Religionen.
Wir genießen das, was jede Religion mit sich bringt. Und wir wissen das in Suriname auch. Das ist unser Schatz.
Am kommenden Freitag werden allein in Deutschland rund 1 Million Frauen beim Weltgebetstag nicht nur für Suriname beten, sondern sich auch für die Bewältigung der dortigen Umweltprobleme einsetzen. Ein Engagement, das sich herumspricht. In diesem Jahr ist diese ökumenische Initiative sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden.
Der Weltgebetstag der Frauen widmet sich in diesem Jahr der Situation von Frauen auf Suriname. Alles Leben ist Bewegung. Vielleicht kennen Sie diesen Satz. In den christlichen Kirchen zeigt sich diese Weisheit in der neuen Lust am Pilgern. Überall entstehen neue Pilgerwege. Und am vergangenen Samstag, gestern, fand dazu in Frankfurt sogar eine Pilgermesse statt mit Veranstaltungen und Präsentationen zum Pilgern auf alten und neuen Pilgerstraßen quer durch Europa. Aber es ist schon bemerkenswert, dass nicht nur im Christentum, sondern in allen Religionen die Bewegung ein ganz wichtiger Teil der religiösen Praxis ist. Darüber hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse einmal mit dem Religionswissenschaftler Michael von Brück gesprochen. Er war lange Zeit Professor an der Universität München.
Herr von Brück, das Pilgern finden wir eigentlich in allen Religionen. Welche Bedeutung hat dabei das Gehen, also die Bewegung? Geht es nur darum, an ein Ziel zu kommen, einen Tempel oder einen heiligen Wallfahrtsort zu erreichen? Oder hat das Gehen selbst auch eine spirituelle Bedeutung?
Also ich denke, man muss das in der Evolution verankert sehen. Alle Lebewesen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich von einem Zustand in einen anderen bewegen. Und der andere ist meist der für das Leben optimalere. Das haben wir schon bei Pflanzen, die sich zur Sonne drehen. In der kulturellen Entwicklung und dann natürlich in der religiösen Entwicklung ist das ganz genauso. Wir haben den Eindruck, dass Leben an bestimmten Orten in größerer Fülle da ist als woanders. Also zum Beispiel auf Bergen, an Flüssen, bei bestimmten großen Naturerscheinungen wie hohen Bäumen. Die werden dann heilig, die werden verehrt als besondere Präsenz des Göttlichen. Die werden zu Pilgerorten in der Geschichte dann der späteren Religionen wie Christentum oder Buddhismus. Man will an diesem Kraftort sein, man will dort auftanken, man will sich dahin bewegen. Es ist also doch eine zielgerichtete Bewegung. Und das Zweite ist natürlich dies, dass in der Bewegung der Mönche, die also in bestimmter meditativer Weise gehen oder sowas, dass dort natürlich eine gewisse Ruhe liegt. Alles Leben, sagt wer, ist Bewegung, aber in dieser Bewegung Rhythmus zu finden, in dieser Bewegung etwas Gleichmäßiges vielleicht auch zu finden, schafft Ruhe oder schafft eine innere Befriedigung. Auch die Wiederholung etwa zu finden, gibt eine gewisse Sicherheit und das gibt uns Halt und Hoffnung.
Sehr beliebt ist ja heute bei vielen auch die Meditation. Im Zen bedeutet das ja einerseits sehr lange konzentriert still zu sitzen, also bewegungslos im Grunde. Aber dazu gehört ja dann auch das Gehen. Was ist das für ein Gehen?
Ja, ich sage meinen Zen-Schülern gern, dass das Sitzen eigentlich auch Bewegung ist, nämlich die subtilste Form von Bewegung. Wir bewegen zwar den Körper nicht, der ist in der Tat fast völlig still, aber der Atem bewegt sich. Und diese subtile Form der Bewegung, das ist auch in der scheinbar starren Sitzmeditation eben eine Bewegung. Und es kommt darauf an, diese ganz feine innere Sensorium zu entwickeln, ne? Diese rhythmische Bewegung zu finden. Aber Sie haben völlig recht, dann kommt natürlich als gewisser Ausgleich. Auch das meditative Gehen im Zen, also das sogenannte Qinyin oder eben auch das schnelle Gehen, das übt genau das Gleiche, nur jetzt, ich würde mal sagen, in äußerlich viel stärker wahrnehmbarer Bewegung ein, nämlich es muss ein ganz rhythmisches Gehen sein, mit voller Konzentration.
Das Gehen und die Bewegung als Grundform der Spiritualität und natürlich des Lebens. Das ist heute Morgen unser kleines Sonntagsthema in der Sendung Himmel und Erde. Lothar Bauerochse steuert dazu einige Gespräche bei, zuletzt mit dem Religionswissenschaftler Michael von Brück. Bewegung ist Leben und Bewegung ist gut. Wir alle gehen täglich, um uns fortzubewegen, ohne großartig darüber nachzudenken. Beim Sonntagsspaziergang durch den Wald, dem täglichen Gang zur Arbeit oder auch sportlich mit den Stöcken beim Walken. Aber ab wann ist das eigentlich Sport und wie viele Schritte legen wir dabei zurück oder sollten wir zurücklegen, damit es gut auf unsere Gesundheit zurückwirkt?
1000 Schritte sollst du gehen, ne?
So oder so ähnlich sagt es ein Sprichwort. Aber was ist da dran? Wie viele Schritte sollen wir täglich gehen und wie viele Schritte gehen wir tatsächlich?
Gute Frage. Vielleicht 100? Oh, das kann ich gar nicht zählen. Weiß ich nicht, aber ziemlich viele.
Woher soll ich das denn wissen? Also ich weiß, Leute, die das messen, die kommen so auf 5.000 bis 8.000 Schritte am Tag, je nachdem, was sie so machen.
Wir müssen unsere Schritte nicht mehr selbst zählen. Schrittzähler oder sogenannte Fitness-Tracker übernehmen es. Auch viele Smartphones zählen die Schritte ihrer Nutzer.
So 10.000 ungefähr. Heute sind es 5.067 bisher.
10.000 Schritte am Tag. Eine Zahl, die immer wieder genannt wird. Klingt viel, aber bei manchen, da geht noch mehr.
Heute sind es 2842. Letzte Woche waren es 13.667.
13.000, glaube ich. Ich gehe immer mit meinem Hund spazieren und mein iPhone erzählt es mir dann ab und zu.
Heute bin ich, glaube ich, sowieso noch nicht allzu viel gelaufen. Heute bin ich erst 2.500 Schritte gelaufen.
Ist ja noch früher morgen.
Hohe Zahlen, wenn wir das so hören. 1.700 Schritte entsprechen etwa einem Kilometer. Dann müssen wir also rund 6 Kilometer gehen, um die 10.000 Schritte am Tag zu erreichen. Der Mythos stammt aus Japan. Dort warb eine Schrittzählerfirma für ihr neues Produkt mit dem Namen 10.000 Schritte. Eine US-Studie empfiehlt, 8.000 Schritte pro Tag zu gehen. Am Ende muss jeder von uns sein eigenes Maß finden. Letztlich kommt es aber darauf an, dass wir uns dabei wohlfühlen.
Lea Müller war das über die Frage, ob die 10.000 Schritte das Maß aller Dinge sind in Sachen gesunder Bewegung täglich.
HR Info. Himmel und Erde.
Eigentlich wissen wir es ja alle, das richtige Maß an Bewegung tut unserem Körper richtig gut. Aber was bringt Bewegung für unseren Geist, für unsere Seele? Darüber spricht Lothar Bauerochse jetzt einmal mit Ingo Frohböse. Er ist Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation im Sport und wirkt an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Herr Frohböse, nach einem ausgiebigen Spaziergang meinetwegen oder auch einem guten Lauf, so jetzt am Morgen, da fühlen wir uns ja oft so richtig wohl und zwar auch innerlich wohl. Warum verbessert eigentlich körperliche Bewegung so unsere Stimmung?
Ja, das ist schon seltsam, ne? Aber letztendlich strengen wir uns an und dabei kommen wir so ein bisschen in eine Balance. Und diese Balance ist insgesamt dazu geeignet, uns wirklich wohlfühlen zu lassen. Muskeln werden besser durchblutet, der Sauerstoff kommt in den Körper, die Lymphe beginnt zu fließen und es werden hormonregulative Prozesse eingeleitet, insbesondere auch in die positive Richtung. Denn wir wissen ja, körperliche Aktivität macht deswegen Laune, weil bestimmte Endorphine ausgeschüttet werden und das macht insgesamt eine gute Stimmung.
Hätten Sie da einen Tipp für uns, welche Bewegungsform da unserer Stimmung besonders gut tut?
Ja, es ist so, dass sie eine moderate Ausdauerleistung hier insgesamt das Beste darstellt. Ausdauerleistung heißt im weitesten Sinne ein bisschen radeln, ein bisschen intensiver spazieren gehen, laufen, walken oder schwimmen. Das sind Ausdauereinheiten, die ich über eine längere Zeit mache, weil natürlich kommen die Glückshormone nicht sofort. Man braucht immer eine gewisse Zeit. Und dann darüber hinaus das Naturerlebnis dabei, an der frischen Luft noch zu haben, das Gesamtpaket macht einfach die gute Laune.
Moderate Ausdauerleistung, schönes Wort, da steckt ja schon drin, es kommt auch aufs Maß an, also so richtig intensiv sozusagen bis zum Keuchensport treiben wäre dann gar nicht mit gemeint.
Nee, eine Atemnot brauche ich gar nicht. Es gab ja früher das geflügelte Wort, laufen ohne zu schnaufen. Und da steckt ganz viel drin. Ich empfehle wirklich immer, das ist eine ganz wichtige Botschaft, Sport immer so zu betreiben, dass man sich subjektiv unterfordert fühlt. Was heißt das? Das heißt, wow, war das schön. Das mache ich morgen wieder. Dann war es genau richtig. Und wenn man dann unter der Dusche steht, so ein bisschen wieder das Wasser auf der Haut plätschert, dann ist man doch vitalisiert, angeregt und der Sonntag kann kommen.
Viele Menschen machen ja auch die Erfahrung, dass sie die besten Einfälle haben, wenn sie zum Beispiel Fahrrad fahren, joggen oder spazieren gehen. Hängt Kreativität und Bewegung auch miteinander zusammen?
Ja, ganz entscheidend sogar. Wir wissen, dass aus den Muskeln, aus der Muskelarbeit, bestimmte Myokine, das sind enzymähnliche Botenstoffe, die auch das Gehirn überreden. Das sind Wachstumsfaktoren fürs Gehirn, aber auch Interleukine, das heißt also bestimmte Prozesse, die stimuliert werden, die auch was mit Denken, Kreativität und Fantasie zu tun haben. Wir wissen also, dass wir viel bessere Ideen haben, wenn wir so nach 20 Minuten des Laufens oder des Walkens alle sorgenlos geworden sind, weggeatmet haben, dann tauchen plötzlich neue Ideen auf, die bisher hinten im Versteck gelagert haben. Und vor allen Dingen, ich lerne auch viel besser. Wenn wir zum Beispiel mal Vokabel lernen wollen, dann machen wir es am besten im Gehen, indem wir Kopfhörer uns einfach nehmen, weil auch dann sind die Prozesse deutlich besser, weil mehr Kreativität letztlich das Gehirn fordert, stimuliert und das wird durch die körperliche Aktivität noch ergänzt.
Der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse war das. Leben ist Bewegung, das ist das Thema heute Morgen hier in HR Info, im Sonntagsthema bei der Sendung Himmel und Erde, mit Hilfe von meinem Kollegen Lothar Bauerochse, der dazu ein paar aktuelle Gespräche beisteuert. Nicht nur persönlich gilt, dass Bewegung uns gut tut, es hat auch eine gesellschaftliche Seite. Für die interessiert sich der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie ganz besonders. In den 1980er und 90er Jahren wurde ja das Wort neue soziale Bewegungen geprägt. Gemeint waren etwa die Friedensbewegung, die Umweltbewegung, die Frauenbewegung und die Dritte Weltbewegung. Diese Bewegungen haben ja unsere Gesellschaft bis heute nachhaltig geprägt. Aber wie sieht das heute aktuell aus? Die Themen sind ja nach wie vor brisant. Klimawandel, Kriege wie zum Beispiel in Syrien, weltweite Ungerechtigkeit in der globalen Welt. Auch die Frauenfrage ist längst nicht erledigt, siehe die MeToo-Debatte. Aber, Herr Professor Leggewie, größere Bewegungen scheint es dann doch nicht auszulösen.
Weil es auch schwierig ist, eine soziale Bewegung zu organisieren. Blicken wir mal zurück auf die 70er, 80er. Da gab es eben einen Widerstand gegen die atomare Nachrüstung. Das war im Grunde genommen ein Widerstand gegen die damaligen noch Schutzmächte von Ost und West, vor allen Dingen die Westmächte hier in Westdeutschland. Es gab auch einen Widerstand gegen Bauplätze, wie zum Beispiel Brockdorf, Wiel, Wackersdorf und so weiter. Da konnte man sozusagen mobilisieren. Es ist sehr, sehr schwierig, gegen den Klimawandel zu mobilisieren, auch wenn man sagen könnte, es gibt politische Regierungen wie die von Donald Trump, aber auch durchaus in der Bundesrepublik, die zu wenig für Klimaschutz tun. Es ist aber sehr schwer, das zu mobilisieren. Am Beispiel Syriens eine Friedensbewegung zu konstruieren, ist sehr, sehr schwierig, weil die Komplexität von der Frage von Krieg und Frieden wird sichtbar. Aber Sie haben völlig recht, dass das heute nicht passiert. Das weist uns auch zurück auf gewisse Einäugigkeiten der Ökopax-Bewegung in den 70ern und 80ern.
Demonstrationen waren ja eine Form, bei denen die damaligen Bewegungen sichtbar und hörbar wurden. Wir denken nur an die Bonner Hofgarten-Demo der Friedensbewegung. Das sieht man heute dann eher bei Pegida und ähnlichen Gruppen. Erleben wir also jetzt am rechten Rand sozusagen der Gesellschaft vergleichbare Bewegungen?
Es gab immer rechte soziale Bewegungen. Das war zwar in meinem Fach in der Politikwissenschaft immer umstritten. Heute ist das aber akzeptiert. Zum Beispiel der Faschismus war eine große soziale Bewegung von rechts. Und wir sehen heute neofaschistische Strömungen. Auch in der Pegida haben wir es mit sowas zu tun. Die haben übrigens den Identitätstrick der neuen sozialen Bewegung aus den 70ern haben die übernommen, indem sie nämlich jetzt sagen, die große weiße männliche Mehrheit empfindet sich weltweit als eine unterdrückte Minderheit oder in die Minderheit geratene Gruppe und sie mobilisiert gewissermaßen zu deren Schutz und führt dann auch Identitätsfragen sehr stark ins Zentrum.
Das heißt, solche Bewegungen greifen immer Themen auf, wo Menschen das Gefühl haben, das kommt sonst in der Debatte eigentlich zu kurz?
So war das. Und soziale Bewegungen zeigen immer ein Manko der repräsentativen Demokratie an. Also etwas, was Parteien nicht aufgreifen, wird dann, und dafür ist die Umweltbewegung der beste Beleg, wird dann durch soziale Bewegungen aufgegriffen, die sich dann übrigens typischerweise wieder zu Parteien formieren. Es gab ja zum Beispiel eine Bewegung in vor einigen Jahren, Zensursula. Da gab es so etwas wie eine Click-Democracy von Leuten, die sich sehr für die Freiheit im Internet eingesetzt haben. Das war aber eine Bewegung, die im Wesentlichen im Netz selber stattfand, die sich also nicht außer in ein, zwei Gelegenheiten in großen Demonstrationen artikuliert hat. Und wir haben im Moment in den Vereinigten Staaten durchaus eine Bewegung. Es gibt einen gewissen Aufstand gegen die Administration von Donald Trump. Nehmen Sie nur das, was die Schülerinnen und Schüler aus Florida jetzt gerade veranstalten. Ich weiß nicht, ob das zu einer sozialen Bewegung wird, aber auch die MeToo-Kampagne zeigt ja, wie viel Dynamik, wie viel Zunder, wie viel Konfliktstoff da drin liegt. Und man kann diesen Bewegungen, falls ich das sagen darf, am Sonntagmorgen ja nur viel Glück wünschen.
Noch nie hat eine Regierungsbildung hierzulande so lange gedauert. In Berlin hat man eher den Eindruck, da ist Stagnation statt Bewegung. Lähmt das eine Gesellschaft oder fördert das am Ende solche sozialen Bewegungen?
Naja, Kevin Kühnert würde ja sagen, dass er die Stagnation gerade auflöst mit einer sozialen Bewegung. Nein, was man daran sehen kann, ist, dass Parteien heute Konkurrenz bekommen haben durch Bewegungsparteien. Das fing an mit dem französischen Präsidenten und seiner Bewegung En Marche. Es gibt in Frankreich auch weitere Bewegungsparteien, die sich an die Stelle der etablierten Volksparteien gesetzt haben. In England ist die Bewegung von Corbyn auch eine wesentlich außerparlamentarische. Das heißt, wir erleben, dass sich zum Beispiel auch in der rechten Mitte mit der Partei von Sebastian Kurz personalisierte Bewegungsparteien in der Mitte, in der rechten Mitte, in der linken artikulieren, die den Parteien Konkurrenz machen.
Lothar Bauer auch so im Gespräch mit dem Politologen Klaus Leggewi über Bewegung in der Gesellschaft. Das war unser Sonntagsschwerpunkt. Leben ist Bewegung. Das passt ja nicht zuletzt auch zur Kältewelle, denn wer friert, soll sich bewegen. Ein großes gesellschaftliches Thema ist und bleibt auch für viele Jahre noch die Integration von Flüchtlingen in die deutsche Gesellschaft und damit zu unserem letzten Thema in der Sendung. Sprache und Arbeit sind für diese Integration unabdingbar. Allerdings ist es ohne einen Schulabschluss in Deutschland nahezu unmöglich, eine Ausbildung zu beginnen. Viele junge Flüchtlinge stehen damit vor einem großen Problem, denn sie haben keinen Abschluss und können nicht ohne weiteres hier zur Schule gehen, um einen solchen zu erwerben. Darauf hat der Evangelische Verein der Inneren Mission, EWIM, reagiert. Er unterstützt die jungen Menschen dabei, innerhalb von einem Jahr einen Hauptschulabschluss zu erlangen. Der positive Nebeneffekt ist, viele der Flüchtlinge arbeiten dann parallel schon mal freiwillig in der Altenpflege und sie wollen diesem Beruf anschließend auch treu bleiben, zumindest einige von ihnen. Andrea Bonhagen berichtet über diese Aktion.
Teklu Kidan floh aus Eritrea vor weiterem Militärdienst. Er ist 29, kam vor 5 Jahren nach Deutschland. 2 Jahre Stillstand, dann Sprachkurse, dann Kurse beim Bildungswerk der hessischen Wirtschaft. Dort erfuhr er, dass er einen Hauptschulabschluss braucht, um Kranken- oder Altenpfleger zu werden. Jetzt macht er mit dem Verein EFEM diesen Schulabschluss nach und arbeitet nebenher in der Altenpflege. Teklu Kidan hat viel Geduld, auch mit Demenzkranken.
Manche haben wir aber... Sie wissen nicht, was sie machen. Aber wir müssen die Leute helfen. Ich kann auch mit den Leuten gut umgehen und sie sind auch sehr dankbar.
Er wäscht die alten Menschen. Ein anderer Mitarbeiter fragt zum Beispiel die Bewohnerin.
Wenn sie sagt ja, dann ich wasche sie. Wenn sie sagt, ich will nicht, dann... Ich mache woanders.
Shahab Nouri, 23, scheint ähnlich wie Kidan ein ruhiger und geduldiger Mensch. Er kommt aus Afghanistan, hat 2 Kinder, 1,5 und 3, die ihn oft beim Lernen stören. Im Altenheim, erzählt Nouri, gibt es mehrere Frauen, denen es gut tut, wenn jemand mit ihnen spricht.
Ich kann gut umgehen mit den Leuten, weil sie sind alt. Und ich denke auch, eines Tages werde ich auch so alt. Und ich brauche auch jemanden. Vielleicht nicht unterstützen kann. Aber das klappt gut alles.
Kidan und Nouri sagen, die Heimbewohner helfen beim Deutschlernen, aber auch bei Erdkunde. Mathe ist oft besonders schwer. Es gibt Ehrenamtliche, die unterstützen. Für Hans-Joachim Ulrich, Lehrer für Deutschgeschichte und Erdkunde, sind alle 12 Flüchtlinge in diesem Projekt ganz besondere Schüler.
Es läuft sehr gut, weil die Schüler alle motiviert sind. Sie wollen lernen. Sie sind sehr wissbegierig. Es macht also sehr viel Spaß mit ihnen.
Ein großer Bereich des evangelischen Vereins EFIM ist die Altenhilfe. Karin Falkenstein von EFIM versichert, der Bedarf an Kräften sei groß.
Also hier in Hessen fehlen zurzeit 17.500
200 Plätze in der Pflege. Der Bedarf ist auf alle Fälle da.
Alle 12 Teilnehmer haben schon einen Teil der Abschlussprüfung bestanden. Im Mai sind weitere Prüfungen. 11 von 12 haben sich schon für die 3-jährige Ausbildung als Altenpfleger beworben.
Flüchtlinge in der Pflege, ein Projekt der Evangelischen Kirche in Wiesbaden, scheint zu funktionieren. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und wie gesagt, gegen die Kälte hilft vor allen Dingen Bewegung.